So, hochverehrte Damen, werte Herren, entschuldigen Sie bitte vielmals diese Umstände, aber manchmal spielt das Leben einen Streich. Ich kann Ihnen übrigens sagen, dass wir diesen Streich in diesem Semester tatsächlich schon zweimal vor diesem einmal erlebt haben. Und das liegt immer daran, dass die Techniker etwas in der Aula umbauen und uns das vorher nicht sagen. Und dann nicht fertig werden und am nächsten Tag sagen, dass sie gestern was umgebaut haben, was heute fertig wird. Nun gut, also Sie sehen, man hat als Professor an dieser Hochschule nicht nur mit Lehre und Studenten und Forschung zu tun, sondern vielen anderen Umständen auch. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Ich glaube, das ist die 17. Folge. Falls Sie interessierte, was vorher geschah, Sie können im Internet, wenn Sie auf die Seiten der Hochschule Konstanz gehen und dort auf die Studiengänge Kommunikationsdesign, rund 170 Vorträge als Tondatei und auch die Präsentationen anschauen, anhören, so eine kleine Art Online-Akademie. Und an dieser Stelle erlaube ich mir den kleinen eitlen Hinweis, meines Wissens gibt es das an keiner anderen Hochschule in Deutschland. Wie auch immer, heute haben wir den letzten Vortrag in der Reihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen, die im Wintersemester lief. Und wir haben einen geduldigen Gast, Herrn Professor Dr. Horst Bredekamp. Er kommt, wie die meisten vielleicht von Ihnen wissen, aus Berlin zu uns, von der Humboldt-Universität, wo er lehrt. Er ist Kunsthistoriker. Sicherlich übertreibt man nicht, wenn man sagt, wahrscheinlich der oder mindestens einer der bedeutendsten unserer Zeit. Herr Bredekamp leitet an der Humboldt-Uni ein Exzellenzcluster, das da heißt Bild, Wissen, Gestaltung. Und für unser eins ist es immerhin schön zu wissen, dass manchmal es auch Exzellenzcluster gibt, die nicht nur etwas nur in Anführungszeichen mit Technik und Naturwissenschaften zu tun haben, sondern tatsächlich auch mal im kunstwissenschaftlichen, kunsthistorischen, geisteswissenschaftlichen Bereich angesiedelt ist. Wobei das ja interdisziplinär auch übergreift in die anderen Bereiche, umso besser. Von Herrn Bredekamp gibt es eine Menge an Publikationen. Ich glaube, Sie haben das vielleicht jetzt mitbekommen. Sie sind jetzt im Gebäude der Kommunikationsdesigner dieser Hochschule. Da ist wahrscheinlich von der ganzen Literatur von Herrn Bredekamp ein Band besonders spannend, der da heißt Theorie des Bildakts. Und der hat womöglich das ganze Semester in unserer Reihe immer etwas im Hintergrund gefunkt. Ich denke, Sie sind gespannt genug. Ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Bredekamp. Viel Vergnügen damit.
Lieber Herr Friedrich, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Worms, auch Ihnen für die Einführung. Als wir vorhin getestet haben, haben wir uns an Zeiten erinnert, als wir noch mit Diapositiven gearbeitet haben und haben in der seligen Zeit Kodak Ektachrom. Keine PowerPoint hat jemals die haptische Kraft erreicht, die mit Kodak, mit dem Kodak Ektachrom-Film an die Wand platzt und dort haftete. Also das Digitale ist in diesem Punkt eine leichte Minderung, aber ich kann sagen, in jeder fünften Vorlesung ist eine Birne geplatzt. Also was wir erleben, ist, glaube ich, eine Selbststörung der Technik, die uns immer wieder darauf vertrauen lässt, die uns daran übt, auf nichts zu vertrauen. Also insofern war das eine produktive. Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema oder besser das Problem, das ich Ihnen nahezubringen versuche, dies ist komplex, aber ich verspreche, die mir gegebene Stunde nicht zu überschreiten. Ich gehe daher in 6 Punkten vor, in denen ich diese Aspekte zu bündeln versuche. Und der erste lautet frühe Zeichen. Was sich in den letzten Jahrzehnten in den Entdeckungen der Vor- und Frühgeschichte abgespielt hat, könnte aus dem Rückblick als eine wahre Umwälzung des Bildes des Menschen erkannt werden. Die Zeitansätze verändern sich teils dramatisch. Sie haben vielleicht in Fachjournalen oder auch über die Tagespresse von Skelly und Durbin gehört, die in Nature Review Genetics, das ist dann auch, wie gesagt, durch die Tagespresse gegangen, im letzten Jahr den Rahmen dessen, in dem sich der moderne Mensch und der Neandertaler gemeinsam bewegten, um das Dreifache gleich zurückgeschoben haben. Ich nehme diese Grafik nur als eine Metapher. Um das Dreifache ist der Ansatz dessen, in dem sich der Homo sapiens sapiens bewegt und mit ihm dann auch der Neandertaler, um das Dreifache zurückgeschoben worden. Anfang Dezember des letzten Jahres, also vor 6 Wochen, das jüngste Beispiel dieser umwälzenden Meldungen, gingen Berichte über offenkundig inhaltlich bestimmte Einritzungen in Muscheln und anderen Gebilden aus Java durch die Presse, Gebilde, die ca. 500.000 Jahre alt sind. Von besonderem Interesse waren Ritzungen, die wie mit dem Lineal eingetragen wurden, vermutlich mit Hilfe eines Haifischzahnes. Bei einem Beispiel hier links formen sie ein Gebilde, das an ein N erinnert und deutlicher sichtbar, wie bereits gezeigt, hier ein M, ohne dass natürlich an diese Buchstaben gedacht werden kann. Der Artikel geriert sich als eine Weltsensation, weil vorgeblich kein zweites Beispiel aus dieser Zeit vorhanden sei. Das wirklich Aufsehenerregende aber ist meines Erachtens, dass aus Bilsingsleben in Mitteldeutschland bei Leipzig ein Knochen mit ähnlichen Ritzungen bekannt ist, der mit seinem Alter von mehr als 400.000 Jahren einen Brückenschlag erlaubt hätte. Der Fund von Bilsingsleben galt bislang als so isoliert, dass er der internationalen Aufmerksamkeit wieder entfallen ist oder zu entfallen zu sein scheint. Nun aber könnte er zu einem Gesamteinsatz beitragen. Vor einer 500.000 von Jahren zeigen sich an verschiedenen Orten der Welt deutlich willkürliche, formbezogene Zeichen, die eine bislang nicht deutbare, aber fraglos existierende Semantik präsentieren. Ein Team um den schottischen, in Norwegen lehrenden Vorgeschichtler Christopher Henschelwood sowie das italienischen, in Frankreich lehrenden Francesco De Rico haben in einer etwa 300 Kilometer östlich von Kapstadt am Meer gelegenen Höhle Südafrikas Spuren einer intelligenten Auseinandersetzung mit der Materie ausgegraben und gefunden, die ebenfalls vor 15 Jahren, etwa 10 bis 15 Jahren, vieles außer Kraft gesetzt hat, was bislang in der Zeitleiste der menschlichen Leistungsfähigkeit eingetragen worden war. Eine der Überraschungen lag darin, dass in dieser Höhle willentlich bemalte und geritzte Steine gefunden wurden, die ebenfalls zweifelsfrei hier oben zu sehen, wie gerahmt, wie ein Bild, ein Gemälde fast, die zweifelsfrei eine Semantik besitzen. Damit tat sich eine Welt der Zeichen auf, die den bisherigen Ansatz für derartige Symbole um das Doppelte zurückschob. Vor dem Hintergrund der erwähnten jüngsten Entdeckung in Java aber handelt es sich hier um einen Indiz für die Kontinuität dieser Zeichen, die bis zu 500.000 Jahre mindestens, soweit heute bekannt, zurückreichen. In der Blombos-Höhle zeigte sich eine Fülle weiterer Zeichen, man glaubt an eine Art Lexikon ausmachen zu können, natürlich in Anführungszeichen. Zu den Funden gehörten auch hunderte von Schnecken, die in der sogenannten, nochmals genannten Blombos-Höhle gefunden wurden. Die Einzelstücke besitzen sämtlich an etwa derselben Stelle Löcher, die durch Druck oder Schlag erzeugt worden sind. Sie formieren das Prinzip des Vergleiches und der Serienbildung. Offenkundig orientiert an René Magritte's Cécine Pas un Pipe, zeigt Henschel Wood in einem berühmten Artikel den Vergleich von Perforierungen in der Blombosshöhle und Pfeifen. Der Titel seines heute bereits legendären Artikels aus dem Jahr 2005 könnte provokanter nicht sein. Er lautet Being Modern in the Middle Stone Age. Diese Linie ist weiter vorauszuziehen. Bis zur Spezies des Homo sapiens sapiens, wie wir diesen repräsentieren. In der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg sind durch Forscher der Tübinger Universität um Konrad und Floss Artefakte gefunden worden, die teils jünger, zeitgenössisch, aber auch teils erheblich älter sind, bis hinauf zu 45.000 Jahren. Diese Skulpturen sind vollplastisch gestaltet und in ihrer Dreidimensionalität lassen sie eine erstaunliche Mischung aus Mimesis, also Nachahmung, und Abstraktion erkennen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, früheste Figuren. So zeigt der Kopf eines in Vogelherd gefundenen, später ausgestorbenen Höhlenlöwen ein großartiges Changieren zwischen individueller Charakterisierung und Abstraktion. An seinem Halsansatz sind zusätzliche Einritzungen zu erkennen, wie sie auch in der Blombosshöhle zu sehen waren und wie sie jüngst gefunden worden in Asien, Hunderttausende von Jahren früher. Auch diese tragen natürlich eine unbekannte, aber dennoch eine Botschaft. Derartige, aus der Kälte der Eiszeit heraus hergestellte Figuren vermögen das Bild der Frühgeschichte im Bereich der Skulptur so nachhaltig neu zu justieren, dass sich auch hierdurch eine veritable Revision des Entwicklungsbildes der Menschheit abzeichnet. Bislang galt die Venus von Willendorf mit ihren betonten Geschlechtsmerkmalen, ihrer körperlichen Ostentation, ihrem rätselhaft verdeckten Kopf und ihren handschmeichelnden Ausmaßen als unangefochtener Star unter den Figuren der Frühzeit. Durch die Form schien eine so große Ferne zu den Naturobjekten entstanden, dass sie sich gleichsam von selbst als Kunstwerk auswies. In der Tat erweckt die Behutsamkeit, in der ein gegebener Stein so weit abgetragen und eingeritzt wurde, dass er in seiner ursprünglichen Form erhalten blieb, zur selben Zeit aber die Formen einer voluminösen Frau zeichenhaft offenbart, nichts als Bewunderung. Im Zuge der jüngeren Ausgrabungen ist in der Höhle von Hohlefels dann eine 6 cm hohe Statuette aus Elfenbein gefunden worden, die mit ihrem Alter von etwa 35.000 bis 40.000 Jahren noch einmal um 5.000 Jahre älter ist. Sie zeigt auf der Vorderseite zwei riesig vorstehende Brüste, unter denen hier und hier die beiden Hände mit ihren Fingern eingeritzt sind. Zwischen den beiden stummeligen Beinen zeigt sich das Schamdreieck ebenso deutlich ab wie die tief eingekerbte Vulva. Anstelle des Kopfes erhebt sich eine kleine Öse, an der die Figur als Anhänger offenkundig aufgehängt werden konnte, sodass der Kopf der Person, die sich diese Skulptur umgehängt hatte, in die Figur verlängert werden konnte. Bei der Mehrzahl der neu aufgefundenen Figuren handelt es sich vornehmlich um Tiere, wie es etwa der Wasservogel aus Hohlefels darstellt, der ebenfalls aus Elfenbein geschaffen, die Form einer Speerspitze angenommen hat, wie um einen pfeilschnellen Flug zu charakterisieren. Eine in der Höhle Vogelherd gefundene Mammutfigur aus Elfenbein zeigt die plastische Modellierung des massigen Körpers in den Schwellungen der Oberfläche, unter der die Schulterblätter ebenso sichtbar werden wie die Hüftpartie. Eigenartige X-förmige Kreuze überziehen den Rücken und den Bauch. Das Besondere dieser Figuren liegt auch in ihrer Miniaturisierung, zu der eine ungewöhnliche Erfahrung im Umgang mit dem Werkstoff Elfenbein gehört. Man würde vermutlich auf den ersten Blick nicht glauben, dass diese unbemerkt in einer geschlossenen Hand gehalten werden könnten. Aber dies ist der Fall. Sie sehen die zur Faust geballte Hand des Vortragenden. Die Fotografien verzerren natürlich wie immer die Wahrnehmung. Es sind Miniaturfiguren, die vor Zehntausenden von Jahren von Könnern geschaffen wurden, die nicht nur die Materie in derartige Kleinformen zu verfeinern vermochten, sondern die auch über präzise Erfahrungen mit den Wirkungen der Schwerkraft verfügten. Die Positionierung des Schwerkraftpunktes auf einem gestützten Punkt des Körpers, sodass dieser frei zu stehen vermag, bezeugt ein erhebliches Abstraktionsvermögen in Bezug auf die intern eingesetzte Physik wie auch den Maßstabwechsel. Diese ebenfalls eben gesehene und hier nun vergrößert gezeigte in Hohlefels gefundene Mammutfigur offenbart mit ihrer hochgezogenen Rückenpartie, dem nach vorn gesenkten Kopf und den vorgestreckten Vorderläufen eine veritable intrinsische Spannung. Hier die berühmteste Figur, vor etwa 30.000 Jahren entstanden, zu Recht berühmt, wieder aus der Höhle von Hohlenstein-Stadel, die auch mit ihrer Höhe von knapp 30 Zentimetern nun herausragt. Die Beine scheinen zu einem aufgerichteten Raubtier zu gehören, während die Arme die eines Menschen sind, der Kopf aber wiederum in den eines Löwen mutiert ist. Die Körperspannung dieser Figur bindet die kompilierten Elemente dieses Mischwesens zusammen. All diese Vorgänge sind erstaunlich, wenn nicht bewegend. Aber Sie könnten sich fragen, warum sich ausgerechnet ein Kunsthistoriker diesem Stoff nähert, dessen Fachgebiet nach gültiger Definition doch erst mit der Spätantike und dann bis zum Zeitraum von heute ansetzt. Hierzu nur wenige Anmerkungen und damit kommen wir zum Punkt 3, ein neues Bündnis zwischen Frühgeschichte und Kunstgeschichte. Ausschlaggebend für mich war der Besuch der grandiosen Ausstellung Kunst der Eiszeit in Stuttgart, das ist nicht Stuttgart, das ist Berlin, im Jahr 2008. Dieser Besuch hat mich bewegt, aus der Geschichte meines Faches heraus einen Brückenschlag zu versuchen. Die Kunstgeschichte gehörte zu den Gründungsdisziplinen der Friedrich-Wilhelms-Universität im Jahr 1810 und sie war daran beteiligt, dass mit dem neuen Museum, hier ein Luftbild, hier entsteht gerade die Simon-Galerie, also der Eingangsbereich des riesigen Museumsareals, das Fach war daran beteiligt, dass mit dem neuen Museum im Jahr 1855 ein Universalmuseum hinzukam, das die gesamte Geschichte umschloss. Im südöstlichen Teil des Erdgeschosses, also hier in diesem Eck, waren Objekte der Stein-, der Bronze- und der Eisenzeit ausgestellt, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der Wiedergewinnung dieses Museums, also der Restaurierung durch Chipperfield, ist mit Franz Kugler, Referent des Kultusministeriums und Universitätsdozent, ein bislang weitgehend vergessener Forscher und Administrator in die Erinnerung zurückgelangt. Er hat das Konzept des neuen Museums vorbereiten helfen. Im Einklang mit seiner umfassenden Lehrtätigkeit entwickelte er in seinem 1842 publizierten Handbuch der Kunstgeschichte die Kunst als Möglichkeit aller Völker aller Zeiten. Sein Konzept reichte von der Gegenwart bis zur Renaissance und über den Islam sowie das europäische Mittelalter bis zur römischen und griechischen Antike und schließlich über die vorgriechische Zeit bis zur Kunst der außereuropäischen Gemeinschaften. In der zeitlichen Vertikalachse endete Kuglers Anlage erst bei den Artefakten der Prähistorie. In einer begründungsfreien Selbstverständlichkeit begann er seine Kunstgeschichte bei willentlich behauenen und gesammelten Steinen, hier etwa die berühmten Gebilde von Stonehenge und oben Karnak. Kuglers Kunstgeschichte umschloss den gesamten Raum von der Frühzeit bis in seine eigene Epoche. Damit erweist sich Kuglers Handbuch als eine universale Menschheitsgeschichte des Artefakts. Die Entdeckung der Höhlenmalereien Altamiras im Jahr 1879 hätte dieses Konzept einer von der Frühzeit bis in die Gegenwart reichenden Kunstgeschichte bestärken können. Nachdem die Zweifel an der Authentizität dieser Werke beseitigt waren, setzte in der Tat eine Verortung dieser Gebilde in die Geschichte der Kunst ein. Dennoch wurde die Chance verspielt, die Kunstgeschichte mit ihren Methoden in jenem Rahmen zu halten, den Kugler aufgespannt hatte. Der Grund lag nicht an der Fülle und der Heterogenität der Werke, sondern an der methodisch begründeten Abwehr ihrer bildmagischen Deutung. Wenn in den Körpern mächtiger Tiere, wie etwa des Bisons von Lascaux, Pfeile auftraten und wenn damit im Bild die Jagd als Vorschein vollzogen wurde, dann schien der Glaube an magische Fernwirkung evident. Damit aber war jene Trennlinie berührt, die zwischen Volkskunde und Kunstgeschichte gezogen war. Während alle Formen der Bildmagie, der Ethnologie und der Volkskunde übereignet wurden, setzte die Kunstgeschichte auf die magiefreie Form. Unter den Verdacht der Fernwirkung gestellt, fiel die Kunst der Frühzeit damit aus dem Kanon einer umfassenden Kunstgeschichte heraus. Und seither schwimmen ihre Werke als Flaschenpost im Ozean der Artefakte geheimnisvoll und verschlossen. Aufgrund der Entdeckungen der letzten Jahrzehnte hat an einigen Orten jedoch ein Umdenken eingesetzt. Von Seiten der Urgeschichte und Archäologie ebenso wie von Seiten der Kunstgeschichte. Es zeichnet sich eine Rekonstruktion jener Einheit ab, die ein umfassender Bildbegriff erlaubt hat, sowohl von Seiten, wie gesagt, der Urgeschichte, die sich der Frage der Ästhetik in besonderer Weise öffnet in diesem Moment, wie der Kunstgeschichte, die ihre Kompetenzen aus der Einhegung auf die Nachantike porös werden lässt. Ein Beispiel ist die französische Zeitschrift Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne, also der Cahiers-Zeitschrift der modernen Kunst, die in diesem Jahr eine Nummer allein der Kunst der Prähistorie gewidmet hat. Ich selbst habe mich in diesem Heft der Kunst des Faustkeils gewidmet, weil er mir das zentrale Motiv der ästhetischen Bestimmung des Menschen in einem gewissen Ursprungssinn zu verkörpern scheint. Nach diesem langen Vorlauf also, in dem ich zu begründen versucht habe, warum sich ein Kunsthistoriker mit Gestaltungsformen aus der Urgeschichte beschäftigt, kommen wir damit zu einem noch weiter zurückreichenden Feld von Artefakten. Und hier liegt gegenwärtig der Schwerpunkt meiner Überlegungen, Punkt 4, also dem Faustkeil. Etwa 3 Millionen Jahre reicht die Fähigkeit des Homo habilis zurück, Basaltstücke durch Haussteine zu begradigen und in eine bauchige, nach oben hin zugespitzte Form zu bringen, die vielseitig einzusetzen war. Etwa 2/3 dieser Zeit, etwa 1,8 Millionen Jahre, ist durch die Fähigkeit bestimmt, den Steinen eine geometrische Form zu geben. Rechts der bislang älteste Gegenstand dieser Art, der im vorletzten Jahr in Nature publizierte, bislang, wie gesagt, älteste Faustkeil vom Rand des Turkana-Sees in Kenia. Mit ihren scharfen Kanten waren diese Steine als Werkzeug universal einzusetzen, bestachen zugleich aber auch durch die formvollendete Sicherheit ihrer symmetrischen Formen. Eine Fülle von Phänomenen hat diese Übereinkunft bestätigt. Zahlreiche Faustkeile waren zu klein, um genutzt werden zu können, und sie wurden in großer Zahl nie eingesetzt. Und nicht wenige Exemplare waren funktionsuntüchtig. Von Beginn an also ist die Form keineswegs eine Zutat die zur Funktion hinzukommt. Vielmehr stehen beide in einem unlösbaren Bedingungszusammenhang, in dem ebenso die Gestalt die Funktion wie die Funktion die Gestalt prägt. Es handelt sich um Nutzgeräte, aber in der Eleganz ihrer Erscheinung wirken sie, als hätten sie in ihrer Form ein zusätzliches Element der Gestaltung selbst. Es ist keinesfalls ein banaler Akt, Steine auf eine Weise zuzuschlagen, dass sie in der Hand liegen, ohne diese beim Gebrauch zu ritzen und zu verletzen und eine geometrische Form von Finesse dieser Art herzustellen. In den nach der sogenannten Levallois-Technik genannten zwei Seitenfaustkeilen ist ein Gesteinen, in diesen Skulpturen, ist ein beeindruckendes stereometrisches Durchdringungsvermögen vonnöten. So problematisch Arnold Gehlen, der Philosoph Arnold Gehlen, der sich mit diesen Artefakten beschäftigt hat, so problematisch seine Auseinandersetzung mit der Frühgeschichte in Urmensch und Spätkultur, Urmensch und Spätkultur aus dem Jahr 1956 auch sein mag, die Wurzeln liegen weiter zurück und deswegen eine Spur problematisch. In vielen seiner Elemente enthält es weiterhin aktuelle Einsichten. Hierzu gehört auch die Äußerung, dass bei der Herstellung der Steinwerkzeuge, ich zitiere Gehlen, gewisse Prozesse der Abstraktion im Spiel sind, die mindestens vorschweben müssen, gleichgültig, ob sie wortfähig sind oder nicht. Zitat Ende. Diese Werkzeuge der Urgeschichte seien daher, nochmals Zitat, steinerne Begriffe. Da es außer Frage steht, dass die Schlagfunktion des Faustkeils keinesfalls zu seiner milliardenfach verbreiteten Form hätten führen müssen, ist die Frage seines symbolischen Gehaltes von besonderer Bedeutung. Die Problematik liegt darin, dass eine gestaltmimetische Ausprägung, die sich mit dem Faustkeil vergleichen lassen könnte, jeweils erst nach dem Ende seiner Geltung als Arbeits- und Schmuckmittel auftritt. Dies gibt jeder Deutung den Charakter einer retrospektiven Spekulation. Aber alternative Methoden sind bislang nicht in Sicht. Eine gängige Interpretation, zuletzt von Le Tinsoré vertreten, sieht im Faustkeil eine Abstraktion des menschlichen Körpers, nach oben zulaufend wie ein Kopf, in der Mitte ausbauchend wie die Bauchpartie und unten sich wieder verjüngend hin, dann scheinbar wie zu den Füßen. Für meinen Begriff überzeugt jedoch eher die früher, erstmals 1934 vorgebrachte Vorstellung, dass hier die Hand als Symbolform genutzt worden ist, um als dritte steinerne Hand entgegenkommen zu können. Die Fixierung auf die Hand und deren Externalisierung im Faustkeil könnte erklären, warum dieses Motiv in der späteren Höhlenmalerei ein so bevorzugtes Motiv geworden ist. Die Hand wäre dieser Theorie zufolge das erste überlieferte Modell für das vielleicht erfolgreichste Bild als Skulptur, die vom Humanoiden jemals geschaffen wurde, eben den Faustkeil. Dies hätte weite Konsequenzen auch für die begriffliche Bestimmung der Artefaktwelt, wenn ihre erste massive Ausprägung ein externalisiertes Körperteil wäre, dann hätte die Welt der gestalteten Form von Beginn an den Charakter, von außen auch wieder zurückzukommen, sich anzubieten, spannungsvoll ein eigenes Spiel des Überschusses zu treiben und pseudolebendig entgegenzukommen, wie mit eigener Vitalität versehen. Hiermit wäre also im Ursprung greifbar, was ich als Bildakt zu bestimmen versucht habe. Schließlich, und hierin liegt ein nicht minder starkes Indiz für die Annahme, dass im Faustkeil die Hand symbolisiert ist, wurden zahlreiche Faustkeile leicht asymmetrisch geschlagen, um das Prinzip der in sich verlebendigten Spannung einzusetzen. Besonders eindrucksvolle, aus Syrien stammende Exemplare zeigen dieses Prinzip durch die nach links oben verschobene Achse. Le Tintoret hat als einer der bedeutendsten Faustkeilforscher soeben nochmals betont, ich zitiere, dass diesen Stücken ein Bemühen um Ästhetik innewohnt. Der Funktionellen schließt sich eine spirituelle Dimension an, sofern der Hersteller das Material in Richtung einer von ihm als notwendig erachteten Idealform gestaltet, die in funktioneller Hinsicht keinen Vorteil bedeutet. Zitat Ende. Damit aber ist von Beginn an die Historisierung des Artefakts verbunden. Es ist nicht nur in der Lage, über Generationen der Gestaltung hinweg Bindungen der Form zu erzeugen, vielmehr führte die Schulung des Auges, der tastenden Hand und der gestaltenden Armbewegung offenkundig zu einer variablen Fähigkeit der morphologischen Bestimmung. Diese erlaubte es, gegenüber der in die Geschichte zurückreichenden Formen Variationen einzusetzen. So zumindest argumentiert der Neandertalforscher Michael Walker, der kürzlich von verschiedenen Moden sprach, die sich in diesem Prozess herausgebildet hätten und gegenüber der sich der Skulptur jeweils hätte verhalten müssen. Die Form erzeugt einen Druck. Dies aber macht die Fähigkeit zum Wechselspiel des Beeindrucktseins von der Bildkraft der gestalteten Form und der Aufnahme dieses bildaktiven Impulses in die Evolution vorhandener Formen zu einem Modell der Entfaltung des reflexiven Bewusstseins an sich. Aus der Bestimmung des Vorbildes zieht es im Vergleich die Konsequenz, Störungen einzubringen, die sich als systematisch eingesetzte Asymmetrien dann ihrerseits als Vorbilder erweisen. Eine Reihe von nicht anders als spektakulär zu nennenden Funden hat diese Dialektik von Nutzen und Freiform auch für die Binnengestaltung der Faustkeile belegt. Und damit kommen wir zu Punkt 5, Elemente nicht utilitären Nutzens. Ist dieses Mikrofon an oder dieses? Ich scheue mich, mich zu schneuzen, das ist der Punkt. Gut, dann war es mit Vorwarnung. Also fünftens, Elemente nicht utilitären Nutzens. Ja, das können wir lassen, danke. Eine Reihe von Funden, die durch eine Gruppe französischer Forscher von Marie-Hélène Mancel bis David Plourdeau reicht, hat in einer Publikation der Russischen Akademie der Wissenschaften, Sektion Sibirien, eine berühmte Zeitschrift, eine Fülle von Indizien zusammengeführt im letzten Jahr, die für nicht utilitäre Gestaltungsformen der Steinzeit sprechen. Dem Ton dieser Publikation ist anzunehmen, dass diese auch eine Art Mutprobe gewesen ist. Diese Publikation bezieht sich im Ursprung hier auf diesen projizierten Titel aus dem Jahr 1985, der seinerseits sich bezieht auf Fossilien, die in Faustkeilen inkorporiert waren. In einer Pionierarbeit hat Kenneth Oakley dieses Motiv einer in sich differenten Ästhetik thematisiert. Es handelt sich, wie gesagt, jeweils um Fossilien, die in Faustkeilen oder anderen Steinartefakten eingeschlossen wurden und die in besonderer Weise hervorgehoben wurden. Ihre Bedeutung ist für meinen Begriff schwerlich zu überschätzen. Insofern sie ein Minimum von Formgestaltung in der Art der Inklusion, also der bewussten Wahrnehmung der formalen Differenz offenbaren, bekräftigen sie jenes Formdenken, das Gottfried Böhm als die ikonische Differenz bezeichnet hat. Diese Inklusionen von Fossilien müssen Fall für Fall daraufhin, diese Beispiele, Fall für Fall daraufhin befragt werden, ob das Fossilium in seinem Eigenwert erkannt und herausgestellt wurde oder ob der Zufall im Spiel war. Wenn der Zufall auszuschließen wäre, dann hätten wir den tiefsten Punkt erreicht, an dem, nochmals gesagt, die Dialektik von Vorbild und Nachbildung einsetzen kann, weil der Sinn für formale Differenz erstmals hier im Spiel wäre. Wenn Fossilien in ihrer natürlichen Gestalt als Sonderform der Umweltbeschaffenheit erkannt wurden und in ihrer Sonderrolle durch Gestaltung dann von Steinen bekräftigt wurden, dann wären Fossilien die ersten systematisch eingesetzten und schützenswerten Vorbilder. Als gestaltete Sonderform würden sie genau jene Übergangszone markieren, die Alberti zu Beginn des ungefähr 1430, also in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts definiert hat, um einen umfassenden Begriff für das Bild zu gewinnen, nämlich eine Naturform, der ein Minimum an menschlichem Eingriff hinzugegeben ist. Es wären die ersten Bilder. Im Fall der Fossilien sind es Naturformen, die in ihrer Eigenart hervorgehoben und damit zu Bildern werden. Fossilien nochmals wären in diesem Sinn die Vorbilder aller Vorbilder. Ich beginne mit einem jener Quarzitpolyeder, wie sie im Altpaläolithikum als dritte Sonderform neben Faustkeil und dem nur grob zugeschlagenen Cleaver vermutlich in der Funktion als Schaber, also Abschaber, vorkommt. Bei diesem aus dem Mittelpaläolithikum stammenden Exemplar des in der Osteifel gelegenen Kraterkegels Schweinskopf besticht zunächst die Finesse, in der dieser Stein an den Seiten in Flächen begradigt worden ist. Hier ist nun das Fossilium zu erkennen, und es wäre einzuwenden, dass diese Muschel in dieser Fläche derart exzentrisch außen sitzt, dass von einer Hervorhebung also nicht wirklich gesprochen werden könne, also ein Zufall hier am Werk gewesen sei. In der Umzeichnung hier oben wird jedoch deutlicher, dass über dieser Muschel und rechts von ihr vermutlich kein Stein vorhanden gewesen ist, der es ermöglicht hätte, diese Muschel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Umso erstaunlicher erscheint mir die Behutsamkeit, mit der die rechte Seite der Muschel, hier von uns aus jetzt oben gesehen, bewahrt wurde, obwohl die Fläche, in der sie sitzt, hier eine Begradigung verlangt hätte. Was auf den ersten Blick in seiner Position als zufällig gelten könnte, erweist sich bei näherer Betrachtung als besonders feines Bemühen, die Intaktheit einer speziellen Form zu bewahren. Ein ähnlich komplex zugehauener, in Tercy-les-Bains in Frankreich ausgegrabener Stein lässt sich jenseits seiner polyedrischen Bestimmung zunächst keine Besonderheit erkennen, bis auf eine Erhebung, die nach rechts oben absteht. Daran, dass die Erhebung wie ein Hals oder ein Kragen sauber herausgeschlagen ist, daran kann auch bei dieser Perspektive kein Zweifel bestehen. In der frontalen Sicht auf diesen Stich zeigt sich auf der Oberfläche das Fossil eines relativ genau in der Mitte sitzenden Seeigels. Mit verblüffender Genauigkeit ist dieses Gebilde in die Mitte einer ovalen Form gesetzt worden, als blicke man auf die ornamentierte Kalotte eines Kopfes mit einem darunter sitzenden Korpus. Vermutlich fungierte der gesamte Stein als eine Art Handschmeichler, aus dem, wenn er mit der Hand umschlossen wird, das Fossil eines Seeigels auf der Spitze des Sporns entgegenblickt. Inkunabel wäre es dann des haptischen Bildes, des Greifbildes und gegriffenen Bildes. Hier ist ein Fossil deutlich aus der Umgebung herausgearbeitet und erhöht. In dieser erhobenen Isolierung ist natürlich die Idee des Sockels enthalten. Er hat hier offenkundig seine erste, zumindest überlieferte Formulierung erfahren. Muschelfossilien, wie sie das erste Beispiel zeigte, wurden auch in Faustkeilen betont. Ein solches Exemplar zeigt eine in Richtung des Steinzentrums weisende fossile Muschel. Vor allem ist auffällig, dass um den nach links hin spitz zulaufenden Kopf der Muschel ein breiter, wie mit Respekt versehener Streifen stehen geblieben ist, während auf der Seite der breiten Ausfächerung ein nur schmales Band nicht weniger gleichmäßig herumgeführt wurde. Die Zurichtung des Steins zum Faustkeil hätte verlangt, dass die linke Seite hier abgeschlagen worden wäre, aber dies ist nicht geschehen. Die Aufgabe bestand offenkundig nicht darin, als Gerät genutzt, sondern gesammelt und gesehen zu werden. Dem fossilen Bildrelief sollte offenkundig ein Rahmen gegeben werden, um es gegenüber dem umgebenden Rand in Position zu bringen. Gegenüber dem Naturbild diente der Stein als ein spannungsgeladener Rahmen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieser Gestaltungsformen bietet einen Faustkeil aus Swanscombe in England, der sich im World Museum von Liverpool befindet. Er lädt in der Bauchpartie hier nun relativ breit aus und auf der rechten Seite zeigt er eine ungewöhnliche Ausbuchtung auch links. Am Boden stehen zwei Höcker über, die wie zwei Füße zu wirken scheinen. Ich betone scheinen. In der Mitte, denn ich gehe davon aus, dass die Hand symbolisiert ist. In der Mitte ist das Fossil eines Seeigels zu erkennen. Auf allen Seiten des Rundes fällt das Gelände ab, sodass der Seeigel hier zu erkennen erneut wie auf einem Sockel präsentiert ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach, dies zeigt die Seitenaufnahme, war dies die Situation, die der frühzeitliche Bearbeiter vorgefunden hat. Auf der linken Seite hat er versucht, also hier gegenüberliegend zu erkennen, auf der linken Seite hat er versucht, den dort hochstehenden Stein entsprechend abzuarbeiten und auf diese Weise eine gleichmäßige Hervorhebung des ornamentierten Rundes zu erreichen. Deutlich ist dies hier oben erkennen, links von der Mitte, wo die Spitze eines Schlagwerkzeuges genau dort angesetzt hat, wo das Rund sich eben hier fortsetzt. Hier ist ein Teil des Seeigelkreises jedoch mit abgeplatzt. Vermutlich ist bei diesem Schlag auch das linke Kreissegment hier verloren gegangen, aber im gesamten südwestlichen Bereich dieses Rundes ist versucht worden, entlang des Rundes nun behutsam in die Tiefe zu gehen. Insgesamt ist die Kreislinie des fossilen Tieres stehen geblieben, sodass die mittlere Positionierung des Seeigels in dessen gesamter Rundung nachvollzogen werden kann. Hier wird deutlich, warum die Fähigkeit, die Form als autonome Größe zu akzeptieren, die dem Prinzip der ikonischen Differenz verpflichtet ist, als ein wesentliches Element der Menschwerdung der Humanoiden anerkannt werden kann. Sie zwingt dem Schöpfer die Bedingungen der Gestaltung auf. Eine nochmalige Steigerung dieser ostentativen Steinkunst zeigt ein Faustkeil aus West Tofts, Norfolk in England. Und damit kommen wir zum letzten, sechsten Punkt, die Triebkraft der Form. Dieses Bildwerk war in der Stuttgarter Ausstellung Kunst der Eiszeit des Jahres 2009 ausgestellt, 2008. Und ich muss gestehen, dass er mich als eine markante Frühformulierung von Böhms ikonischer Differenz, ja, wie der berühmte Blitz, getroffen hat. Dieser etwa 200.000 Jahre alte Faustkeil ist gleichsam in sich selbst die Verbindung von Kunstwerk und Museum. Die Silhouette gehorcht dem Stil der wunderbar symmetrisch-asymmetrischen Zubereitung. In der Mitte des Bauches aber sitzt die fossile Muschel Spondylus, Spondylus spinosus. Mit einer bemerkenswerten Fähigkeit und Behutsamkeit ist sie in die zentrale Achse des Gebildes gebracht worden. Verwitterungsspuren an der Muschel lassen erkennen, dass diese an der Oberfläche gelegen hat, um dort auf die Aufmerksamkeit eines Auges zu treffen, das den Wert dieser Besonderheit, dieser Sonderform erkannte. Offenkundig bot der zugehörige Stein die Möglichkeit, nicht nur die Muschel in die Mitte des Bauches zu setzen, sondern auch die Richtungen der Muschel und des Steins auf derselben vertikalen Achse nun reziprok gegeneinander laufen zu lassen. Die Rundkante der Muschel weist nach oben zur Spitze des Faustkeils, während die Spitze des Fossils nach unten zum breiten Fuß, die Spitze zum breiten Fuß des Steines ausgerichtet ist. Auf der Basis dieser Differenzbestimmung hat der Fossilrahmer etwas für meinen Begriff Einzigartiges geschaffen. Natürlich hatte er, wie seine Mitskulpteure, die Fossilien aufgenommen haben und inszeniert haben. Natürlich hatte er keine Vorstellung von dem, was ein Fossil war. Aber sein Auge muss diese Form mit einer solchen Wertschätzung wahrgenommen haben, dass es dieses, wie dieses Schema zu rekonstruieren sucht, mit Sinn, dass er dieses mit Sinn für Proportionen rahmte, indem er das Ding durch diese Rahmung in ein Bild verwandelte, hat er die Gattung des Bildes im Bild hier in die Welt gesetzt. Damit aber ist das Denken, nochmals gesagt, in ikonischer Differenz zum raffinierten Monument seiner selbst geworden. Die Fossilien können als Anstoß gewertet werden, über die bildliche Differenzerfahrung einen, wie gesagt, Anstoß zur Ausbildung des Distanzbewusstseins, des Denkens in Unterschieden, in Vergleichen und Unterschieden an sich zu gewinnen. Von diesem ungeheuren kleinen Monument gab es bislang nur eine einzige Fotografie, welche die Vorderseite zeigte, das haben Sie eben gesehen. Es hat mich über ein halbes Jahr gebraucht, um auch die Schmalseiten und die Rückfront in verschiedenen Aufnahmen zu erhalten. Sie zeigen für meinen Begriff ebenso Erstaunliches wie die Vorderseite. Der Blick auf die rechte Schmalseite offenbart die den Faustkeilen oftmals eigentümliche schwingende Eleganz auf eine besonders eindrucksvolle Weise. Deutlich ist zu erkennen, wie die Muschel nicht nur in die Mitte gesetzt, sondern am rechten Rand auch beschützt und abgeschirmt wurde durch diese Erhebung, durch die sie von der rechten Seite her also nicht zu erkennen ist, weil sie in eine Mulde eingebettet wurde, wie diese Erhöhung, diese schützende Erhöhung zurückschwingt und dann in einem weiteren abgeflachten weiteren Schwung dann beantwortet wird. Durch einen kleineren Hügel. Hier nun nochmals diese Seitenansicht und hier die Rückseite, die eine weitere Überraschung bereithält. Nach rechts hin gabelt sich dieser braune Bereich in zwei Armen auf. Der eine Arm verläuft über die gesamte Unterseite horizontal, während der zweite Arm nach rechts oben hin abspringt und nun in seiner porösen, dunkelbraunen Form hier diese Spreizform bietet, die ihrerseits nun von dieser hellen Perlmuttform umrahmt wird, die nun ihrerseits wieder durch diese blaue Oberflächenform dann ihrerseits eine Begleitung erhält. Dieses Verfahren ist also eine doppelte Rahmung dieses braunen Stoffes, der sich hier aufspreizt. Großartig wird auf der zweiten Schmalseite dann sichtbar, wie gerade die Rückseite gestaltet ist, die Sie hier nochmals erkennen, und wie der Schwung hier, den wir bei der ersten Schmalseite gesehen haben, nun die Muschel hier erkennen lässt. Weil hier der Stein flacher geschlagen wurde, sodass hier eine Art halbes Amphitheater diese Muschel umgibt. Dermaßen die Vorder- und die Rückseite betrachtend, wird deutlich, wie das, was wir auf der Rückseite in dieser doppelten Rahmung erkannt haben, auch auf der Vorderseite wirksam wird, sodass hier ohne jede Frage von einem willkürlichen Zusammenspiel von Differenzierungen zu sprechen ist, die dem System der ikonischen Differenz und auch der farbigen Geometrie ein Denkmal setzt. In den inkludierten Fossilien und der räumlichen und farbigen Gestaltung wird, so deute ich dieses, eine Triebkraft der Form erkennbar, die das gegenwärtig intensiv diskutierte Rätsel erklärlich macht, warum sich der Mensch relativ unabhängig von den unmittelbaren Umwelt- und Klimabedingungen zu entwickeln begann. In diesem Prozess des Vergleichens, des Entwickels eines Sinnes für die Stars, für einen Stars-Raum, hat sich eine Sphäre der Reflexion gebildet, welche die Conditio sine qua non eines autonomen Bewusstseins darstellt. Die distanzierte, dem Menschen also entgegenkommende Form ist aus ihrer eigenen Präsenz heraus mehr, als das Subjekt aus ihr konstruktiv herauszulesen vermag. Dieser gebundene Überschuss ist das Movens, eine Wirkform, die eben überhaupt nichts mit Magie zu tun hat. Und das war das Desaster der Kunstgeschichte um 1880. Die nichts mit Magie, sondern dem Agieren der objektiven Form als eine entgegenkommende, sich anbietende und herausfordernde Größe zu tun hat. Hierin liegt das früheste, ausformulierte Ereignis dessen, was als Bildakt der Form selbst eine aktiv drängende, vorbildersetzende Funktion zuspricht. Die milliardenfach erprobte und entwickelte Herstellung des Faustkeils als einer symbolischen Form, von der ein starker Druck auf das Zusammenspiel handwerklicher und neuronaler Prozesse ausging, ist für meinen Begriff ein erster und elementarer Beleg dafür, was sich zwischen Vorbildern der Fossilien, die das Denken in ästhetischen Differenzen in Gang setzten und in folgenden Gestaltungen abspielten und was sie für das Bewusstsein bedeuteten. Vor keinem Oeuvre, und damit komme ich zum Schluss, Sie werden es vermuten, vor keinem Oeuvre weinen mehr Menschen unbeherrschbar und ohne dies vorhersehen zu können, als vor den Gemälden Mark Rothkos. Zu den Gründen gehört möglicherweise auch der Umstand, dass hier Vergewisserungen geleistet werden, die in das Ungewisse zurückverweisen, in jene Quelle gestalterischer Verfahren, die über Tausende und Abertausende von Generationen eingeübt wurden. Über die Grenze hinweg, die ich als solche nun nicht thematisiert habe, wäre die Frage nach der vormenschlichen Gestaltung möglicherweise ebenfalls neu zu stellen. Aber dies wäre ein eigenes Thema. Ich habe heute lediglich anzudeuten versucht, dass aus meiner Sicht die jüngsten Forschungen einen durchaus weitreichenden Schluss erlauben. Von Beginn an ist dem Menschen die Unterscheidung von nützlich und ästhetisch wesensfremd. Die Unterscheidung von nützlich und ästhetisch ist dem Menschen wesensfremd. Diese Trennung ist nicht älter als 250 Jahre und ihr steht eine vermutlich 2 Millionen Jahre alte Tradition antagonistisch, abweisend gegenüber. Danke. Gerne.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bredekamp, für diesen Vortrag. Und ja, ich fand diese Schlussfolgerung sehr inspirierend. Vielleicht sind Sie auch inspiriert und möchten Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Wenn ja, dann bitte ich Sie einfach um ein Handzeichen und dass sie sich trauen und fragen. Wenn dem nicht so ist und sie noch verdauen und nachdenken wollen, dann ist das, glaube ich, nicht der schlechteste Effekt, den ein Vortrag erreichen kann, wenn er uns einfach mal stumm sein lässt und nachdenken lässt. Dann würde ich sagen, nehmen Sie dieses Nachdenken mit nach Hause. Wenn Sie Lust haben auf mehr Nachdenken, dann möchte ich Ihnen noch eine kleine Empfehlung geben. Im nächsten Semester gibt es wieder eine Vortragsreihe im Studium Generale und da geht es um Abenteuer. Abenteuer in der Welt und im Kopf. Montagsabends, 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Aula da drüben und manchmal auch hier, wenn die Technik nicht klappt. Ich danke Herrn Bredekamp sehr herzlich und danke Ihnen für Ihre Geduld, dass Sie das Wechselspiel hier mitgemacht haben. Schönen Abend Ihnen allen zusammen. Dankeschön.